Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute haben wir einen Gast am Start, der schon mal da war, aber da ging es aus technischen Problemen leider nicht online. Aber wer sie ist, erfahrt ihr jetzt. Hi Annelie.
Hallo, schön, dass ihr mich wieder habt.
Perfekt. Ja, schön, dass du nochmal Zeit hattest für uns und vor allem 9 Uhr in der Früh ist ja eigentlich nicht so die typische Zeit, sag ich mal, aber schön, dass es so früh geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also heute habe ich vor allem auch einen Tag Pause, also habe ich mir den Tag gut ausnutzen, so früh wie möglich.
Ja, da habe ich die gleiche Einstellung, nur dass ich halt arbeiten muss, dann in 2 Stunden. Aber lieber früh als zu spät, ne?
Genau, so ist es.
Dann nimm uns mal mit, du hast heute einen freien Tag. Wie verbringst du den Tag? Weil normalerweise trainierst du ja ein-, zweimal am Tag, bereitest dich auf die Spiele vor, aber was macht eine Profi-Fußballspielerin in Spanien an einem freien Tag?
An einem freien Tag schaue ich, dass ich so viel wie möglich mich zu entspannen, vor allem etwas später aufstehen, meinen Kaffee trinken, frühstücken, alles eher in der Ruhe. Mit meiner Hündin auch einen kleinen Spaziergang machen am Vormittag und den ganzen Tag eigentlich so viel zu relaxen, wie es geht. Da jedoch die Woche sehr anstrengend auch also immer ist. Und hier und da versuche ich eine Light Session auch reinzubringen, damit ich halt nicht den ganzen Tag nichts mache, sondern doch auch eine aktive Rekuperation zu machen.
Perfekt, das hört sich doch schon mal gut an und vor allem, wie du schon sagst, die Woche ist ja anstrengend genug, da genießt man, glaube ich, jeden freien Tag, den man hat. Ich meine, natürlich ist das Leben, glaube ich, als Fußballspielerin leichter, wie zum Beispiel in einem Dreischichtbetrieb zu arbeiten, aber ich glaube, körperlich und mental fordert es einen schon extrem viel ab.
Ja, genau, also vergleichen, glaube ich, kann man das mit anderen Jobs nicht genau, da ja die Anstrengung oder der Tag-to-Tag auch anders dann ist. Oder oft vergleiche ich es damit, dass die Wochenende haben wir sozusagen nicht frei und ein normaler Job sozusagen oder was normal ist, arbeiten wir ja meistens nur von Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag und man hat jedoch immer einen Tag frei oder auch mehrere Wochenende oder die Feiertage, wo wir wahrscheinlich oft trainieren oder ein Match haben oder Freundschaftsspiel oder immer unterwegs sind. Also es sind dann schon 10, 11 Monate, wo man Woche nach Woche etwas zu tun hat und nie wirklich eine längere Pause hat.
Ja klar, auf jeden Fall. Man kann es natürlich nicht vergleichen, weil jeder hat, glaube ich, da trotzdem seine körperliche und vor allem mentale Belastung. Ich glaube, egal in welchem Beruf, mental ist meistens stärker als körperlich und bei dir zum Beispiel der Fall als Fußballerin ist körperlich natürlich anstrengend, aber die meiste Sache macht der Kopf, glaube ich, aus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat man jetzt auch in den letzten Jahren, sieht man es immer mehr bei den Sportler und Sportlerinnen, nicht nur im Fußball, sondern überhaupt in jeder Sportart, dass das Mentale auch sehr anstrengend ist und teilweise sogar auch anstrengender als das Körperliche, da man natürlich kann man beides trainieren, aber das Körperliche zu trainieren ist einfacher als das Mentale und ich glaube, man sieht das jetzt immer mehr, dass man mental auch sehr gefordert ist und dass man das auch trainieren muss oder sich lernen muss und zu verstehen etwas besser, um sportlerisch und dann eben körperlich auch am Spielfeld oder wo auch immer man dann auftritt, das so gut zu machen wie möglich. Oder sein 100% zu geben.
Auf jeden Fall. Und jetzt können wir ja gleich überleiten mit Mentalen, weil ich meine, letztes Jahr war schon Abstiegskampf pur, seid am Ende 10. geworden. Und wenn ich mir die aktuelle Tabelle anschaue, kämpft ihr schon wieder gegen den Abstieg. Seid unten mit drin, seid aktuell 13. Habt sogar teilweise 1 bis 2 Spiele mehr wie die hinter euch. Wie geht ihr da mental mit um, wenn man mal das mentale Thema damit einbindet?
Ja, also dieses Jahr ist die Situation wahrscheinlich, könnte man jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, fast ähnlich. Weil letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, gerade mal angefangen, langsam Spiele zu gewinnen. Und dieses Jahr ist etwas umgekehrt. Also es war jetzt, der Anfang war ziemlich gut und dann haben wir jetzt schlechte Spiele gehabt. Und am Wochenende haben wir unentschieden gegen Atletico Madrid gespielt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt natürlich. Und dieser Punkt, kann man sagen, hat uns ein bisschen mehr Motivation jetzt gegeben oder auch einen Schub sozusagen, dass man sagen kann, ah, okay, wir sind doch gut dabei oder wir haben die Utensilien, um ein gutes Match auch zu spielen oder um gut auch gegen gute Gegner oder Champions League Gegner zu matchen. Und ja, das Mentale, es ist halt schon, wenn man Wochenende nach Wochenende sozusagen sich kämpft, aber nie ein Resultat sozusagen rauskommt, ist das schon etwas schwierig. Aber ich glaube ja, wir versuchen jeden Montag, Dienstag, wo wir, wenn die Woche wieder beginnt, motiviert wieder in die Woche zu starten und mit Illusion fürs Wochenende vorbereiten. Weil wenn man das nicht so, sich so nicht ansieht, glaube ich, wird es immer schwieriger und schwieriger und man gräbt sich da sozusagen immer ein tieferes Loch und da kommt man schwierig dann rauszukommen.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, wie du schon sagst, der Punkt gegen Atletico Madrid war verdammt gut und vor allem, dass man, ihr habt damit glaube ich selber nicht gerechnet, oder? Weil die sind ja aktuell Tabellenzweiter, sind, okay, einige Punkte hinter dem Liga-Primus Barcelona, aber Zweiter, spielt wieder mal um die Champions League-Plätze mit. Habt ihr selber damit auch nicht gerechnet. Aber da ist ja dann wieder da, wie du schon sagst, wenn man kämpft, zusammenhält und klar im Kopf ist, dass man, egal gegen wen, irgendwie die Gegner ärgern kann.
Genau, ja, also wir schauen, dass wir auch uns unter uns natürlich so viel motivieren wie möglich und eben so kleine Objektive auch am Wochenende uns vorbereiten oder auch die wir versuchen zu schaffen sozusagen. Und ein ist es halt, wir wissen natürlich, dass wir gegen Atletico Madrid wahrscheinlich nicht gewinnen können, aber es ist ja Fußball, also im Fußball kann ja immer alles passieren, das andere Team kann einen schlechten Tag haben, wir können einen guten Tag haben, Glück, Schiedsrichterfehler, keine Schiedsrichterfehler, also da ist vieles auch, viele, viele Komponenten auch dabei, wo man eine kleine Chance gibt, natürlich immer ein gutes Resultat rauszuholen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Fußball ist eigentlich, wenn man so sieht, der einfachste Sport, den es gibt. Man stellt zwei Tore auf, 11 gegen 11, und wenn man die richtige Taktik hat, kann man gegen jeden punkten. Natürlich hast du mit Barcelona und Real Madrid richtig Liga-Primusse, wo, also ich bin ehrlich, wir sind ja aus Deutschland, ich bekomme vom Frauenfußball in Spanien nur die übertriebenen Ergebnisse von Barcelona mit. Aber nimm uns du doch mal mit, du spielst ja schon seit ein paar Jahren in Spanien, wie ist denn das Liganiveau allgemein zu betrachten? Weil man, wie ich schon gesagt habe, man liest in Deutschland nur die Ergebnisse vom FC Barcelona, dass sie jeden der 8-0-0 abschießen.
Ja, also Barcelona ist, glaube ich, eine der wenigen, obwohl, ja, eigentlich wahrscheinlich das einzige Team in der spanischen Liga, das vom Niveau her einfach zu stark ist oder einfach überregend von allen den anderen Teams, die wir haben in unserer Liga, weil der Rest ist eigentlich schon sehr kompetitiv und es geht schon, gibt hier und da schon auch Resultate, die man sich wahrscheinlich nicht erwartet oder Überraschungsresultate. Und bis, man glaube ich, letztes Jahr, also bis zum Ende der Saison, war es noch nicht ganz sicher, wer absteigt sozusagen und wer immer in der Liga bleibt. Und ich glaube, bis zum Ende hat jeder eigentlich gekämpft und dann schauen, ob ein Platz weiter runter, ein Platz höher ist. Also es war dann schon auch sehr eng. Und ich kann es leider selber nicht mit anderen Ligern wirklich vergleichen, da ich ja selber nie... Also ich habe in Deutschland und mit Österreich kann ich es nicht wirklich vergleichen, da ich die Liga die österreichische Liga habe ich ja seit vielen, vielen Jahren gespielt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Liga sich entwickelt hat, aber ich weiß, dass es in Spanien auf jeden Fall das Niveau sehr hoch ist und auch Top-Spielerinnen gibt, die nicht, auch wenn sie nicht bei Barcelona oder Real Madrid spielen, Auf jeden Fall ist Atletico Madrid ist ein sehr gutes, sehr, ist immer ein, hat immer ein sehr gutes Team. Real Sociedad und Athletic Bilbao, die haben auch immer sehr gute Teams und sehr gute Spielerinnen. Und natürlich von anderen, also vom Namen her wahrscheinlich Sevilla, könnte man auch, kennt man wahrscheinlich auch, Tenerife, Valencia, die dieses Jahr natürlich nicht so ganz das Top-Team sind, die haben dieses Jahr etwas, ein paar Probleme. Und Betis, also natürlich von den Team, von den Namen her könnte man wahrscheinlich schon mehr über den spanischen Frauenfußball auch wissen. Aber sehr kompetitiv ist es auf jeden Fall, ja.
Also zum Thema Valencia, die haben ein paar Probleme. Also ich glaube, ich denke, die haben mehr als nur ein paar Probleme. Nach 9 Spielen 2 Punkte.
Ja.
Ja, das sagt, glaube ich, alles aus, oder?
Ja, also sie haben letztes Jahr auch schon etwas Probleme gehabt. Also ich glaube, nicht nur Team her, wahrscheinlich organisatorisch auch. Und jetzt haben sie auch den Trainer, glaube ich, entlassen und haben jetzt Trainer gewechselt, genauso wie Deportivo A Coruña, es ist ein anderes Team, das auch hier und also gerade auf Neuaufstieg und die möchten auch natürlich so gut wie möglich in der Liga bleiben. Es ist, wie gesagt, nicht einfach, obwohl man jetzt nur 2 Punkte hat. Also es kann immer noch alles passieren, weil vielleicht dreht sich das Ganze erst noch um. Es fehlen 19 Spiele noch, glaube ich. Wir haben jetzt 11 von 30 gespielt nur. Und das fehlen noch viele Punkte, also es kann auch immer alles passieren, vor allem unten im unteren Teil der Tabelle kann immer alles, kann sich noch vieles rotieren und wir sind natürlich dort auch ein Fall, dann müssen wir schauen, dass wir nicht zu weit nach unten fallen, sondern eher mehr Punkte sammeln und nach oben punkten. Wir haben jetzt auch nächste Woche, in den nächsten, also diese Woche ist ja FIFA-Pause, in 2 Wochen haben wir auf jeden Fall einen stärkeren Rivalen als den anderen und dann haben wir auch noch im Jänner starke Rivalen, bis die erste Runde mal zu Ende ist.
Ja, ich habe mir gerade euren Spielplan aufgerufen, wie du schon sagst. Der Spieler gegen San Sebastian, Levante,
genau.
Sevilla und Real Madrid. Das sind aber die nächsten 4-5 Spiele.
Genau, die 4-5 Spiele vor der ersten Runde, die dann zu Ende ist. Aber dann gleich weitergeht auch.
Ja, ja, klar.
Dann keine, nur Winterpause haben wir jetzt dann eben zu Weihnachten.
Ja, zu Weihnachten. Ich weiß, es ist ja bei den Männern auch so, dass sie nur ein paar Tage frei haben und auf einmal müssen sie direkt weiterspielen. Genau wie in England. Da bin ich froh, dass ich in Deutschland lebe. Da haben wir 2-3 Wochen Winterpause. Da kann man mal von dieser Fußballwelt, sag ich mal, abschalten, weil momentan, was du alle schauen kannst, du könntest gefühlt jeden Tag Fußball schauen, es ist langsam echt zu viel.
Ja, also das, ich glaube, ich schaue wahrscheinlich sehr, sehr wenig Fußball. Also was ich mir wahrscheinlich selber nur anschaue, sind unsere Spiele, analysieren unsere Spiele oder am Wochenende, hier und da, kommt drauf an, welches Spiel nach uns ist oder vor uns oder am Samstag oder was auch immer, schaue ich dann meistens rein, wie unsere Gegner tun. Also ich schaue auf jeden Fall mehr Frauenfußball als Männerfußball auch.
Ja, bei mir ist es nicht so eine Mischung. Also ich bin Clubfan vom 1. FC Nürnberg. Ich schaue natürlich meinem 1. FC Nürnberg Männerteam zu. Ich schaue den Frauen oft zu, weil die spielen ja in der 2. Liga. Und allgemein, wenn ich die Zeit habe und es im Free TV läuft, schauen wir natürlich meine Freundin und ich auch die Frauenspiele natürlich an.
Ja, die deutsche Liga, wie sehe ich, ist auch sehr interessant und spannend, oder?
Ja, was heißt spannend? Also, der Meisterschaftskampf ist meistens ein Zweikampf, aber die Liga hat sich mittlerweile so weiterentwickelt, dass die ersten 4-5 Teams um die Spitze mitkämpfen können.
Ah, sehr gut. Sehr gut.
War vor einigen Jahren nicht so.
Ja, nur Bayern, oder? Also es waren ja immer nur Bayern München und Jahr nach Jahr oder Wolfsburg waren die einzigen zwei, könnte ich mir vorstellen, die wahrscheinlich sich den Titel geschnappt haben.
Ja, ja, das war jahrelang so und jetzt hört, ich kann die Tabelle ja mal kurz aufrufen. Deutschland. Da haben wir jetzt nach 10 Spieltagen an der Spitze Wolfsburg mit 25 Punkten, Frankfurt, Bayern dahinter mit 23 Punkten, Leverkusen mit 23 Punkten und Bremen 17 Punkte. Also es ist verdammt eng nach 10 Spielen.
Ja. Ja, bei uns ist halt Barcelona, wie gesagt, der Top. Immer im Top, Also wahrscheinlich gewinnen die Liga mit ein weitere Spiele voraus schon, bevor die Saison zu Ende ist. Aber ich glaube, man kann sich das auch erwarten mit den Spielerinnen, die sie Jahr nach Jahr bringen oder auch haben und entwickeln, und man merkt dann den Unterschied, glaube ich, auch. Und man sieht es auch, glaube ich, in der Champions League, wo sie sich gegen andere Teams, anderer Ligen also gegeneinander spielen und da auch 3, 4 Tore, 5 Tore schießen mittlerweile.
Ja klar, Barcelona ist auf jeden Fall eine Hausnummer für sich selber. Aber jetzt für euch nochmal auf Eber zu schauen. Was ist eigentlich euer Ziel und dein persönliches Ziel mit Eber in dieser Saison?
Also unser Ziel ist gleich eigentlich wie letztes Jahr. Das war, dass wir in der ersten Liga natürlich zu bleiben. Wir haben jetzt nicht unbedingt wollen keine Nummer, sozusagen keine Position, wirklich, also auf das haben wir jetzt nicht geschaut, wir wollen einfach nur in der ersten Saison bleiben. Natürlich, je angenehmer, je höher, desto angenehmer ist es natürlich, oder je mehr Punkte du hast. Aber unser Ziel ist das gleiche wie letztes Jahr. Ich glaube, also Eibar ist auch überhaupt ein Club, der sehr humilde ist, also kein Club, wo man sagt, ah ja, also Erwartungen hat man schon, aber es ist halt sehr, sehr, auf Deutsch, ja, einfach ein einfacher Club sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwelche uns höhere Objektive setzen, damit es auch nicht unrealistisch ist, sondern wir schauen auf das Realistische. Und ja, also es fehlt noch viel, um uns diese Position zu sichern, also die Permanentposition zu sichern. Und das ist eigentlich auch mein Ziel. Also mein Ziel dieses Jahr ist natürlich, dem Team so viel auszuhelfen wie möglich. Auf dem Feld, nicht am Feld, beim Training, im Tag zu Tag. Und ja, also mal schauen, was dann passiert. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, auch das gleiche Ziel wie letztes Jahr. Also so viel dem Team einfach zu helfen. Und die Spielerin sein, die ich bin, sozusagen.
Dann, bevor wir den Rundflug starten, was für eine Spielerin bist du denn?
Ich glaube, ich bin eine Spielerin, die hart arbeitet, eher versucht, so konsistent zu sein wie möglich. Eine Spielerin, die auf die man sich verlassen kann. Mit guter Attitud, mit guter Motivation, mit Positivität auch ins Training und Matches geht und versucht auch aus den anderen Spielen das Beste rauszuholen.
Perfekt, dann bevor wir jetzt den Rundflug wirklich starten, wünschen wir dir und Eber den größtmöglichen Erfolg für diese Saison, dass ihr die Klasse haltet und vor allem, dass du deine persönlichen Ziele auch verwirklichen kannst.
Dankeschön.
Und jetzt starten wir einen kleinen Rundflug und vor allem, was ich gelesen habe, letztes Mal hat ja der Nils mit dir aufgenommen. Du hast einen sehr außergewöhnlichen Weg.
Ja, das stimmt, ja.
Dann starten wir mal mit der Standardfrage. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
Boah, ich glaube, das war einfach, also was mir meine Eltern erzählt haben, ist, dass wir haben damals in Portugal gelebt. Gewohnt und meine Eltern haben mich einfach versucht, wir sind eine sehr sportliche Familie, also überhaupt, also eher eine Running Family, aber sportliche Familie, und ich glaube, meine Eltern wollten einfach mal probieren, was ich so machen könnte, und ich weiß nur, dass ich bei meinem ersten Fußballtraining in einem Club ich habe Fußball eigentlich nicht wirklich nach dem ersten Training nicht mehr wieder spielen wollen, weil alle nach dem Ball nachgelaufen sind, aber niemand wirklich jetzt eine Initiative genommen hat oder den Ball zu spielen, und das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Aber dann sind wir zurück nach Österreich, sind wir zurück nach Österreich gezogen, und da habe ich das wieder sozusagen aufgenommen, und da war ich, glaube ich, 4 oder 5 oder so. Und da habe ich beim ersten Training dann, hat es mir dann besser gefallen und das habe ich seitdem eigentlich immer weiter Fußball gespielt. Also keine meiner anderen Geschwister spielen Fußball, also nicht professionell oder auch jetzt nehmen es nicht so ernst. Meine Eltern auch nicht, also eigentlich bin ich in unserer Familie die einzige Fußballerin.
Ja, okay, aber man muss ja in einer Familie immer rausstechen, ne?
Ja, natürlich, also das sage ich auch immer. Also nicht nur in deiner Familie, sondern überhaupt, also im Tag zu Tag, zu Hause, mit deinen Freunden, im Sozialen auch, glaube ich. Also jeder hat so seine eigene Personalität und seinen eigenen Charakter, wo man auch rausstehen will und kann.
Auf jeden Fall. Dann würde ich mal deine erste Österreich-Zeit ein wenig zusammenfassen. Du hast ja dann 2 Jahre beim SC Tamsweg gespielt, bis dann 2006 zum ersten Fußballclub Salzburger SK gewechselt.
Ja.
Aber dann kam ein Wechsel in ein Land, wo ich, glaube ich, wegen meiner Gaumenspalte gar nicht aussprechen kann. Und ich noch nie davon gehört habe, dass man da überhaupt Fußball spielt, weil dein Papa eine Stelle als Lehrer bekommen hat. Ihr seid in ein Land gezogen. Du kannst es dann gerne selber sagen, danke. Und nimm uns doch da mal mit, ich meine, ein anderes Land, eine Sprache, wo du, glaube ich, als Kind noch nie in deinem Leben gesprochen hast. Die ganze Umwelt ist da ganz anders. Nimm uns doch einfach mal mit, wie du dich zurückerinnern kannst. Wie war das Leben dort und vor allem, wie war Fußball für dich da?
Ich kann mir vorstellen, du redest wahrscheinlich von Guatemala.
Ja.
Also Guatemala. Also die ganze Umstellung, das war natürlich schon, also ich glaube, in dem Alter habe ich das gar nicht so mitbekommen. Das Einzige, wo ich sagen würde, das Schwierigste oder wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, war wahrscheinlich die Sprache. Da ich Spanisch natürlich noch nie gesprochen habe, ich habe eben, als wir in Portugal gewohnt haben, habe ich eigentlich nur Portugiesisch gesprochen, also habe ich fast das Deutsch vergessen und dann in Österreich wieder aufgenommen und natürlich ist Portugiesisch und Spanisch sind etwas ähnlich, aber auch natürlich nicht ganz oder fast kaum. In Guatemala, natürlich kulturell ist alles anders als in Österreich und die Sprache natürlich auch. Und die Schule war natürlich anders, aber da habe ich das, glaube ich, auch nicht wirklich mitbekommen, dass es so ein Riesenunterschied ist, da es ja eine österreichische Schule in Guatemala gibt und meine Schulkollegen alle auch etwas Deutsch oder etwas Englisch sprechen konnten, also mit denen habe ich mich natürlich so kommuniziert und das war dann etwas einfacher. Aber ich hatte sozusagen ein Jahr von der Schule her, die haben auch gesagt, ja, in einem Jahr solltest du Spanisch lernen, da deine Noten im nächsten Jahr dann, sie geben sie dir sozusagen ein freies Jahr, um deine Noten so gut wie, um das Spanisch so gut wie möglich zu lernen, um dann die Spanischfächer sozusagen auch genauso so mitnehmen oder teilnehmen zu können wie alle anderen meine Schulkollegen. In Guatemala, da ich habe mich, glaube ich, im ersten Jahr haben wir einen Fußballclub gesucht und wir haben aber nur so einen 5 gegen 5, so einen kleinen, weil eine andere, ich glaube eine Schülerin von meinem Papa damals, spielte eben auch Fußball und ich bei meinem Sportunterricht hat man gemerkt, sie spielt Fußball, sie möchte gern Fußball spielen und wir haben uns etwas herausgesucht, ob es ein Team gibt, wo ich sozusagen einmal trainieren könnte oder damit ich das Ganze wieder aufnehme. Und nicht sozusagen jetzt einfach ein Jahr Pause mache oder nur such, da ja auch mein Ziel war, eben in das Nationalteam zu kommen oder auch für die U17 oder U20 teilzunehmen, müsste ich natürlich trainieren oder auch ein Team haben, um weiterhin Fußball zu spielen. Und ich habe angefangen bei einem 5 gegen 5 Team, glaube ich, zu spielen und sie war, glaube ich, ein paar Schulklassen höher als ich, aber sie hat mich sozusagen in die Welt etwas reingebracht, in Fußball in Guatemala. Und dann, da ich ja eigentlich nur mit Burschen gespielt habe, habe ich dann mein erstes sozusagen Frauenteam in der ersten Liga auch dort gefunden und habe dort bei Unifoot, hat das geheißen oder heißt das glaube ich heute auch noch, bei einem Fußballclub, der heißt Unifoot, dann angefangen zu trainieren. Und ich glaube, wir haben dort mal monatlich zahlen müssen sozusagen, um dort zu trainieren und um dort dann auch die Liga in der Liga zu spielen. Und da dort nicht keiner oder fast niemand natürlich Englisch konnte, vielleicht ein paar Wörter oder ein paar Wörter nur und natürlich null Deutsch, war habe ich dort eigentlich am besten Spanisch gelernt. Da ich natürlich, man musste Sachen lernen, um sich mit meinen Mitspielerinnen zu verstehen und zum Kommunizieren zu können. Ich war sehr schüchtern am Anfang, also ich habe, es hat wahrscheinlich etwas gedauert, bis ich dann meine ersten Worte auch wirklich gesprochen habe oder bis ich mich kommuniziert habe mit meinen Mitspielerinnen oder mit meinem Trainer oder auch, ja, überhaupt. Das hat alles natürlich etwas mit im Alter von 15 war ich da ganz neu zu dem Ganzen. Und aber das Team war sehr freundlich und sehr mit offenen Armen haben die mich entgegengenommen und wollten mir auch so viel helfen wie möglich, um Teil diesen Fußballclub zu sein. Und dort habe ich eigentlich dann Spanisch also gelernt und ich glaube, heute hilft mir das auch noch immer sehr, sehr viel.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, ich glaube, im Fußball lernt man am besten die Sprache des Landes, wenn man wirklich gleich in einem Verein ist und sich da integriert, weil man muss ja auch die Kommandos verstehen und deshalb will man, glaube ich, noch mehr lernen, als wenn man in der Schule hockt und einfach stur Spanisch lernt. Ich glaube, da hast du alles richtig gemacht mit dem Fußballverein, weil da lernt man es einfach am besten und am schnellsten.
Ja, also auf jeden Fall, ich kann das auch nur so empfehlen. Also ich war sozusagen gepflichtet, Spanisch zu hören oder Spanisch auch zu reden. Mich in so einer Situation zu bringen, war das unter Anführungszeichen das Einfachste oder auch das Schwierigste. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, also man kann da so am besten auch eine fremde Sprache lernen. Egal, ob es jetzt Spanisch ist, ob es Französisch, Englisch. Bei mir im Englisch auch so ähnlich, also wahrscheinlich ist dann das nächste, worüber wir reden wollen. Das Englische war auch ähnlich, also ich habe es natürlich nur in der Schule gelernt und dann bringt man sich in eine Situation, wo das Englische eigentlich ständig gesprochen wird und keiner Deutsch redet oder Spanisch. Und man lernt dann auch viel einfach durchs Hören und durchs Reden und durchs Tag zu Tag in dieser Sprache zu leben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bevor wir das nächste Land ansprechen, nimm uns doch mal mit. Du hast ja mal, du hast dann da eben erste Liga gespielt bei den Frauen. Wie war denn das Niveau da? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass in solchen kleinen Ländern, sage ich mal, wo der Fußball jetzt nicht die Nummer 1 ist oder so groß ist, das Niveau, wie soll ich es ohne irgendwie dumm zu klingen, formulieren? Eher A-Klasse, B-Klasse, also letzte Liga irgendwie in Deutschland, in so einem Dorfverein vom Niveau her ist, oder war das schon wirklich anspruchsvoll?
Also, soweit ich mich erinnern kann und ob, und jetzt mit heute zu vergleichen, ich habe eigentlich das erste Jahr habe ich im B-Team gespielt, also in der zweiten Liga, glaube ich, war das sogar noch. Und damit ich sozusagen meine Entwicklung auch langsam, damit es halt langsam geht und nicht sofort gleich in den größten Schritt zu machen und nicht zu spielen, sondern ich habe im zweiten Team angefangen. Es war, glaube ich, die gleiche Liga, aber es war im zweiten Team, um eben so viel Erfahrung zu sammeln und auch Spielminuten wie möglich, um dann im nächsten Jahr im ersten Team zu spielen. Natürlich im ersten Team, das A-Team und das B-Team, da war dann schon auch ein Unterschied von den Spielerinnen, die gespielt haben. Also natürlich waren die besseren Spielerinnen im A-Team und ich war ja gerade mal. Ich glaube, man konnte in der ersten Liga erst ab 16 spielen. Also ich war dann ja noch sozusagen im Vergleich zu allen anderen jung. Oder 14, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da das Altersminimum war. Aber ich kann mich erinnern, da gab es ein Altersminimum, um in der ersten Liga zu spielen. Aber damals war das Team, das A-Team, hat, glaube ich, dann das erste Mal die Liga gewonnen. Also Frauenfußball ist natürlich nicht dort der Hit oder das die erste Sportart, aber Fußball in überhaupt ist, glaube ich, dort schon der nationale Sport. Also das Einzige, was sie wirklich, also wo es auch vor allem Männerfußball, also damals Guatemala vom Land her ist natürlich sehr ein kulturell und was Gender Roles sozusagen angeht, auch natürlich Mann, Frau, da gibt es noch sehr, sehr große Unterschiede. Und da war Männerfußball, also ist natürlich schon ein großer Hit und ist auch eher kompetitiv, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Niveau das gleiche ist wie in Europa oder in anderen oder eben sogar in Mexiko oder in Brasilien, wo Männerfußball natürlich vom Niveau her höher ist oder man erwartet sich auch mehr. Aber Frauenfußball, ja, ich glaube, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie das Niveau war. Ich kann mich nur erinnern, dass ich viel Spaß gehabt habe. Ich habe damals auch viele Tore geschossen. Also es kommt mir schon vor, es war einfacher, Tore zu schießen und das Niveau ist natürlich nicht das gleiche wie jetzt in der spanischen ersten Liga. Und ich glaube, es ist auch noch immer nicht in der Nähe von was die erste Liga jetzt heutzutage ist. Ich glaube, dass die weiterhin in einem eher Medium-Low-Niveau sind, aber ich kann jetzt also viel mehr vergleichen kann ich natürlich nicht, da ich jetzt selbst noch nichts mehr gesehen habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas besser geworden ist, aber wahrscheinlich nicht das gleiche Niveau wie die deutsche Liga auf jeden Fall oder die spanische Liga.
Ja klar, ich glaube, Europa kannst du mit solchen Ländern nicht vergleichen oder die USA, wie du schon gesagt hast, weil da ist die Entwicklung auch von der Struktur im Land ganz anders wie da. Aber du hast uns schön mitgenommen in deiner Zeit, Jotten. Aber jetzt habe ich dann eben mitbekommen, du bist wieder ein Jahr nach Hause gewechselt, nach Österreich und hast direkt in der einen Saison den Pokal gewonnen. Nimm uns doch da mal mit. Erstens Umstellung wieder nur Deutsch zu reden und den Titel gleich mit nach Hause zu nehmen.
Ja, also ich bin ein Jahr dann zurück nach Österreich, da ich damals mit der U17, also mit dem Nationalteam, auch einmal einberufen wurde und in St. Pölten gibt es eine Sportakademie und also ein vor allem für, also ja, ich glaube, es hieß so ein Gymnasium, wo man eben also wo sich mehr auf Sportler konzentrieren oder eben der Tag zu Tag eben Schule und Sport ist, was ich dann auch natürlich in der Zukunft machen wollte, wie in den USA. Und es war für mich einfacher, dort zu studieren oder dort in die Schule zu gehen, da das Nationalteam dann auch in der Nähe war oder die U17 in der Nähe war. Und da habe ich den Schritt gemacht, eben dort meine sportliche Entwicklung dort weiter zu fördern. Und ja, also ich eigentlich irgendwie wie ich weiß auch nicht, warum ich so direkt auf den SKN gefallen bin. Und ja, im ersten Jahr haben wir den Titel gewonnen. Es war, glaube ich, auch erst der erste Titel, den sie gewonnen haben in dem Jahr. Und ja, also mehr gibt es, also viel erinnern kann ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht genau. Ich weiß nur eben, wie gesagt, dass ich viel Fußball gespielt habe. Mir hat das sehr, sehr gefallen. Ich hab immer Spaß gehabt. Also natürlich war es etwas schwieriger, da ich dann von meinen Eltern entfernt, also nicht mehr in der Nähe war und ich war eher alleine. Ich weiß, dass meine ältere Schwester damals in Österreich war, hat damals dann schon auch in Wien gewohnt und natürlich hatte ich meine Großeltern oder andere Familie, aber es gab etwas leichtere Tage, etwas schwierige Tage. Aber immer viel Fußball und das hat mir auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht.
Ja klar, kann ich natürlich voll und ganz verstehen, wenn man das erste Mal so richtig von den Eltern getrennt ist, ist es eine Umstellung, aber wie du schon sagst, wenn man glaube ich viel Fußball spielt und die eigentlich immer was zu tun hat, was einem Spaß macht, dann fällt die Zeit einem doch glaube ich leichter, als wenn man gar nichts zu tun hat. Und vor allem, du hast gleich einen Titel geholt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann ein extra Plus. Und weil du gesagt hast, auch mit Spanisch, also dann wieder auf Deutsch umzustellen, glaube ich, war das damals einfacher, da ich zu Hause eben viel Deutsch geredet habe auch oder eben mit meiner Familie auch eher mehr Deutsch geredet habe als jetzt. Also heutzutage ist mein alltäglich, also glaube ich, rede ich Deutsch heute mit meinen Eltern hier und da am Telefon. Aber sonst ist es eigentlich zu fast 59% Spanisch, 5% hier und da auf Englisch, da ich ja Mitspielerinnen habe, mit denen ich auf Englisch reden, mehr mich besser verstehe, wenn ich mit ihnen auf Englisch rede oder auch mich besser fühle. Aber eigentlich ist mein Tag zu Tag nur Spanisch. Also das Einzige, was noch Deutsch so ist, ist mein Handy. Mein Laptop ist schon auf Spanisch. Also viel auf Deutsch rede ich oder lese ich jetzt nicht mehr, so wie vor 10 Jahren fast, also als ich in Guatemala dann nach Österreich gekommen bin für ein Jahr. Und
ist aber, glaube ich, verständlich. Ich meine, du lebst in Spanien schon einige Jahre, hast als Kind, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr viel Spanisch gesprochen. Ich glaube, das ist dann auf Dauer, wenn man auch nicht im Heimatland lebt, also nicht die Heimatsprache alltäglich hört oder benutzt, dass man die irgendwann, ich sag mal, wie knallhart wie es ist, vergisst.
Ja, vergisst, das ist, ich möchte mich sozusagen auf Spanisch ausdrücken und dann fehlen mir sozusagen die deutschen Wörter hier und da. Aber ja, das ist passiert halt.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich sage ja, irgendwann vergisst dein Gedächtnis die Sprache, wenn du zu 95% eben eine andere Sprache nur noch sprichst. Weil, bestes Beispiel von meiner Schwester, der Taufpate, lebt seit 20, 25 Jahren in den USA, wo wir jetzt gleich hinkommen. Und der kann auch noch kaum noch Deutsch, also ganz, ganz wenig Deutsch.
Ja, wahrscheinlich alles eben auf Englisch.
Ja. Okay, jetzt, wenn wir die USA schon gerade besprochen haben, der perfekte Übergang, also heute läuft's. Nimm uns doch mit. Du hast ein Jahr bei St. Pölten gespielt, bist Pokalsiegerin geworden, hast dir aber jetzt gedacht, jetzt habe ich Bock zu studieren, verlass mein Heimatland wieder nach nur einem Jahr und geh in die USA, nach Indiana, um 4 Jahre zu studieren.
Ja, also das war eigentlich immer schon auf meiner Liste, auf meiner Liste meiner Fußballkarriere, da ich ich glaube, ich habe davon das erste Mal auch so wirklich gehört, als ich in Guatemala war. Also ich habe dann meine Schulabschluss in Guatemala so auch gemacht, bevor ich in die USA, also ich, von Österreich bin ich dann zurück nach Guatemala für ein Jahr, glaube ich, wo ich meinen Schulabschluss gemacht habe und dann bin ich sofort in die USA, um dort zu studieren. Ich wollte immer schon, wie gesagt, ein Studium abschließen und gleichzeitig eine sportliche Karriere machen. Und für mich damals war das die beste Option oder auch die einzige Idee oder auch das einzige Land, das wirklich so professionell wie möglich macht, sportlich eine Karriere zu haben und auch gleichzeitig studieren zu können. Da ich weiß, dass ich in Europa, ist mir das immer sehr schwierig vorgekommen, weil das zwei individuelle Themen sind sozusagen. Also man musste ja, also studieren, die Uni hat da nichts mit einem Fußballclub zu tun, wo im Vergleich in den USA das eben, dass die gleiche also die gleiche Institution macht das Studium wie deine sportliche Karriere. Und das war sozusagen immer schon auf meinem Radar und das wollte ich so machen und ich glaube, das hat mir auch so, hat mir auch dann so gefallen und ja.
Ja, aber glaube ich dir, und jetzt wollte ich auch gerade sagen, ich glaube in den USA hast du die perfekten Möglichkeiten, deinen Sport mit deinem Studium zu verbinden und hast doch dann immer diesen Leistungsdruck, stimmen die Noten, darf du spielen, stimmen die Noten nicht, hast du ein Problem. Also wenn du Fußball spielen willst, musst du auch gut in der Schule sein. Ich glaube, so hast du in den USA auch die perfekte Möglichkeit, dich in beiden Hinsichten zu entwickeln.
Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, wo man immer gefördert wird, also nicht nur sportlerisch, sondern auch im Studium oder auch in den Noten, wie du gerade erwähnt hast, dass man immer gefördert ist, egal ob jetzt in auf der Uni oder sportlerisch. Und sportlich ist es dort auch sehr professionell, egal ob es Frauenfußball ist oder ob es Leichtathletik oder Cheerleading oder Schwimmen und natürlich die großen Sportarten leben dann auch etwas anders. Natürlich American Football ist natürlich dort ein großer Hit oder Baseball und Basketball, also das sieht man schon, dass das dass da viele Zuschauer sind und die auch viel Attention bekommen, also viel Attention bekommen. Und der Frauenfußball ist natürlich in den USA auch sehr groß, da ja natürlich die großen Namen der Weltmeister und die haben natürlich Weltmeisterinnen, die haben natürlich einen Status, und der Frauenfußball wird dort, glaube ich, auch am meisten gespielt oder am meisten gefördert. Und das ist auch ein anderes Plus zu meiner Entscheidung, dass ich dort 4,5 Jahre dann auch geblieben bin.
Auf jeden Fall, das habe ich nämlich auch gelesen, dass du da 4,5 Jahre geblieben bist. Hast 75 Meisterschaftsspiele gemacht, dabei 9 Tore erzielt. Wie war da für dich das Niveau? Weil, ich meine, du hast in Guatemala gespielt, du hast ein Jahr wieder in Österreich gespielt. Davor hast du als ganz kleines Kind mal die portugiesische Luft gespürt. Aber wie war da auf einmal die Umstellung, das Niveau für dich?
Ja, natürlich, das Niveau dort ist körperlich oder körperlich einfach etwas intensiver, auf jeden Fall intensiver, technisch glaube ich auch und taktisch, also wie gesagt, das ist dann alles professioneller. Die Basics habe ich glaube ich schon sehr gut auch in Guatemala gelernt, oder die bringen sie dir auch gut bei, da Fußball ja die Basics eigentlich ABC sind, also ich glaube jetzt, dass die Basics nicht unbedingt schwierig sind, jemanden beizubringen, der lernen will oder lernen möchte. Und die Basics habe ich eigentlich gut gelernt. Und ich glaube, in den USA, was dann der Unterschied zum Niveau ist, ist das Physische, also das Körperliche vor allem, weil die doch sehr, sehr, sehr athletisch sind und viel auf das Athletische auch von dem abhängen. Und das war, glaube ich, der größte Unterschied vom Niveau her. Natürlich technisch und taktisch. Das Spiel besser zu verstehen und das Spiel besser zu lernen, ist ein weiterer Punkt dann auch gewesen, wo ich glaube, dass das der größte Unterschied ist. Und die Professionalität, also dass dann man nicht überall mit dem Bus hinfährt, man muss sich nicht, man hat dann sozusagen weniger Dinge, an die man denken muss, wo sie dir dann das Leben als Fußballer oder Sportler vereinfachen.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich glaube, die USA ist da der Vorreiter schlechthin. Auch wie gesagt, in der Frauenliga mit den Gehältern und alles, da können noch einige Länder davon sich eine Scheibe abschneiden, obwohl es langsam in Europa in die richtige Richtung geht, wobei man da immer noch mehr machen könnte. Und da hast man, glaube ich, auch als College-Spielerin extrem den Vorteil, wenn man da jahrelang gespielt hat und diese, Vorteile der USA nutzen kann.
Ja, auf jeden Fall, weil die dann eigentlich auch nur so lange dauern, wie man dort studiert. Also sobald man das Studium abgeschlossen hat und die Uni zu Ende ist, sind auch diese ganzen Ressourcen und diese ganzen positiven Aspekte, die man dort bekommt oder auch was auf die sie auch achten, ist dann sozusagen, sind dann nicht mehr. Oder man muss sie suchen oder finden in einem anderen Club oder viele Mädchen oder viele Frauen dann, die nach dem Studium spielen dann auch, also nicht mehr Fußball, es sind dann nur wenige eigentlich, die sich dann professionell auch an den Fußball dann halten.
Ja klar, auf jeden Fall. Du hast dich aber dann entschieden, jetzt wird es noch skurriler, nach Südkorea zu wechseln. Also ich mache den Podcast jetzt seit 3 Jahren, also ich bin in meinem 3. Jahr mit Nils und wir hatten schon einige Gäste. Aber erstens, ich rede hier gerade über Länder, wo ich im Leben nicht gedacht habe, dass ich über solche Länder rede. Also USA habe ich schon öfters mal gesprochen, aber Guatemala, jetzt Südkorea. Nimm uns mit. Ich meine, Südkorea, ja, red einfach, ich weiß gar
nicht. Ja. Auch selber eigentlich, wie gesagt, ehrlich gesagt, als ich die, sag mal, die Offer, also dass ich den Ich habe dann in meinem letzten halben Jahr in den USA habe ich mit einem habe ich einen Repräsentanten versucht zu finden, oder der mir auch dann weiterhelfen kann, meine sportliche Karriere professionell zu machen. Und da ich weiß auch eigentlich nicht genau, wie es dazu wirklich gekommen ist. Selber habe ich mir das, glaube ich, auch jetzt nicht so vorgestellt, oder das war jetzt auch nicht irgendwie ein Ziel, wo ich vorher gesagt habe, oh, Südkorea, da möchte ich unbedingt hin. Es war eher schon ein Ziel sozusagen für die Zukunft. Ah, Europa ist natürlich, wäre schon cool, oder in eine europäische Liga, nicht unbedingt Österreich. Ich weiß auch nicht warum, nicht unbedingt Österreich. Aber eine andere, eine Liga in Europa war natürlich, war damals auch schon auf meiner Liste, aber ist irgendwie dazu gekommen, Südkorea, und mein Repräsentant hatte dort, ich weiß auch nicht warum, Kontakte. Und eigentlich, da das dann mein erster Profikon, also ja, Vertrag dann war, und ich eigentlich keine wirklichen Erwartungen hatte, oder auch nicht wirklich, ich war zu nichts gebunden nach der Universität. Also ich habe jetzt nichts wirklich, habe ich jetzt nicht wirklich irgendwo sein müssen. Habe ich sozusagen den Leap of Faith genommen und bin nach Südkorea mit keinen, eigentlich ohne Erwartungen und ohne irgendwas, einfach nur, wie gesagt, den ersten Schritt in meine sportliche Karriere zu machen und etwas Neues zu versuchen oder auch was Neues kennenzulernen, da mein ganzes Leben ja schon eigentlich seit klein auf immer einen Schritt sozusagen in eine Welt zu machen, die ich wahrscheinlich noch nicht kennen oder kennenlernen möchte. Da das ja von mir aus, von Haus aus immer schon so, habe ich es ja immer schon so erlebt, und nicht so machen wie jede oder jeder andere. Und Südkorea, ja, es hat eigentlich dann auch der Vertrag gestimmt, und das Gehalt, muss ich sagen, das hat natürlich auch geholfen. Aber ja, eine neue Welt kennenzulernen oder etwas zu sehen, was ich selbst noch nicht gesehen habe oder auch nicht so wirklich vorgestellt habe zu sehen, glaube ich, ist dann schon auch eine sehr coole, war dann schon auch eine sehr coole Erfahrung, die ich mir bis heute mitnehmen kann, und ich hoffe eigentlich dann auch wieder in die asiatische Welt wahrscheinlich einen Schritt wieder zu machen, oder mal schauen, ob die Zukunft mich dort wieder zurückbringt. Da jetzt, ich sehe vor allem eher auf Instagram, dass zum Beispiel Japan ein neues Land ist, wo sich viele jetzt immer mehr und mehr interessieren, auch als nur als Tourist. Und ich glaube, da habe ich schon ein paar Schritte vorher gesehen, dass die asiatische Kultur auch was sehr Cooles ist, oder was sehr Interessantes und authentisch.
Ja klar, auf jeden Fall. Also es sollte jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, dass ich sage, ja, Südkorea toll. Nein, ich finde es auch mega interessant, aber
Ja.
ich habe bisher noch nie irgendeinen Fußballer verfolgt oder mitbekommen, der in Südkorea spielt, außer Dave Bultuis. Den habe ich mal beim Club gesehen.
Ja.
Aber sonst ist dieser Schritt, wie du ja selber sagst, eigentlich nicht so alltäglich. Wie war denn das fußballerische Niveau? Ich meine, du warst ein Jahr dort.
Ja, also eine
Wie war's?
Saison, ja.
Wie war das für dich fußballerisch?
Natürlich, also fußballerisch, jetzt im Vergleich, also die Südkoreaner und Südkoreanerinnen sind, glaube ich, im Weltranking gar nicht so schlecht. Also natürlich, jetzt bei Tottenham, glaube ich, spielt noch immer Son. Ist der noch immer in Tottenham, der
Ja, freilich.
Südkoreaner?
Bei meinen Spurs ist er
Und
noch. Ich habe mein Trikot noch
genau,
daheim.
ja. Und also Südkorea hat, glaube ich, schon einen Namen im Fußball überhaupt. Auch im Frauenfußball. Die sind immer eigentlich auch, also bei den Weltmeisterschaften dabei und auch Olympische Spiele. Also man kann da, glaube ich, schon sagen, dass das Niveau gut ist. Oder auch, die verstehen vom Fußball ziemlich viel. Ich kann mich, also vom Niveau her, das war eigentlich schon höher, als ich mir wahrscheinlich vorgestellt habe. Es ist sehr organisiert, sehr taktisch strukturiert auch, und technisch. Also sie sind extrem technisch und folgen halt genau ihre Pauten, die sie sich markieren sozusagen. Und ja, also es war für mich ein, es hat für mich wahrscheinlich besser angefangen als dann aufgehört, da ich die Sprache natürlich nicht viel mitgeholfen hat. Ich habe die natürlich selbst nicht verstehen können, da sie noch weniger Englisch reden als Korea, also als in Guatemala zum Beispiel, als die Guatemalteken in Spanisch. Und das war für mich wahrscheinlich das Schwierigste, war die Kommunikation und dass ich halt mich im sozusagen nicht gut habe verstehen können mit allen oder auch nicht verstanden habe, genau was mein Ziel dann ist oder was meine Rolle in dem Team wirklich dann spielt. Es hat dann schon auch eben mit der Kommunikation ist ein großer Teil, wenn man an einem Teamsport teilnimmt, darf das natürlich nicht fehlen. Und ich glaube, das hat dann für mich war das Schwierigste und wo es wahrscheinlich für mich der größte Unterschied dann auch war mit den anderen, also von den anderen Teams, wo ich schon gespielt habe. Und ja, also das Niveau ist schon sehr hoch. Es ist, wie gesagt, taktisch und technisch. Und ja, viele Spiele, viele Turniers gibt es dort. Also man, glaube ich, ist sogar noch, ich glaube, es waren sogar noch mehr Spiele, als ich jetzt habe.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, du hast dann selber gesagt, du warst nur eine Saison dort. Lag wahrscheinlich auch an der Kommunikation mit den Mitspielern. Du hast ja gerade gemeint, das war extrem schwierig für dich und es sollte ja eigentlich in der Mannschaft eher einfacher sein. Deswegen bist du wahrscheinlich dann den nächsten Schritt gegangen, um dann wirklich nach Europa zu wechseln und bist nach Maccabi, nach Israel gewechselt.
Ja.
Wie war das da für dich? Weil ich meine, Israel kennt man auch vom internationalen Fußball bei den Männern. Ja, wobei international haben ja Maccabi teilweise echt mit Überraschungen in der Champions League, wie vor ein, zwei Jahren, da wo sie gegen die großen Mannschaften echt mitgehalten haben. Aber wie war das für dich?
Ja, also da ich in Südkorea war das Niveau natürlich schon etwas höher und wie vorher angesprochen, natürlich die Sprache war für mich das Schwierigste. Natürlich waren sie dort. Meine Mitspielerinnen waren alle, also das sind super Menschen und auch von der Kultur her ist Südkorea also sehr, sehr nette Menschen und sehr, sehr fröhliche Menschen und mich auch mit offenen Armen im Team angenommen und ich bin hier und da kommuniziere ich oder schreiben wir uns auf Instagram mit einer oder anderen auch noch. Also es ist schon so, dass die Kontakte bleiben und die eigentlich nichts damit zu tun hatten, warum diese Erfahrung sozusagen etwas schwieriger war. Es war dann eher sportlich, ist es mir eben schwer gefallen und im Vergleich dann eben sozusagen, also im Vergleich zu dann in der Liga in Israel, war das Niveau natürlich schon weniger hoch oder es ist eher ein mittleres Niveau, kann man sagen. Ich habe also mit dem gleichen Repräsentant, der hat mich dann nach Israel gebracht, da das Team damals sozusagen etwas im Mitteltopf war und sie wollten aber höher sein und es waren andere Spielerinnen, die er auch repräsentiert dort und obwohl das Niveau jetzt in Israel nicht das höchste war, war das für mich sozusagen ein wichtiger Schritt, um meine Motivation oder um mein Ich sozusagen oder mein Ich als Spielerin wiederzufinden, um diese Illusion des Fußballs wieder zu sehen oder auch die Motivation wieder aus mir rauszuholen, war für mich Israel sozusagen, obwohl es jetzt vom Niveau her nicht das höchste war, war es für mich einfach wichtig, wieder viele Spielminuten zu bekommen, Spaß daran zu haben. Und das Wichtigste, glaube ich, ist eben die Motivation, um jeden Tag aufzustehen und mit Illusion zum Training zu gehen oder mich mit meinen Mitspielerinnen zu kommunizieren zu können. Wir haben damals auch zu dritt, glaube ich, gewohnt, zu dritt, zu viert haben wir gewohnt und auch vom Tag zu Tag eben auch Spaß zu haben oder auch sozial ein Leben wirklich zu führen, was ich in Korea eher limitiert für mich war. Glaube ich, war das dann der größte Unterschied und ich nehme mir eher persönlich von dem Israel, von der Israel-Erfahrung mehr mit als also sportlerisch dann natürlich auch, aber ich glaube, ich habe mich selber dann wieder als Spielerin und als Mensch etwas gefunden, etwas mehr gefunden, ja.
Ja klar, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, was wir am Anfang hatten, diese mentale Wohlfühlphase.
Genau.
Und dann hast du den Schritt wahrscheinlich nach Israel gemacht, jetzt nicht wegen dem fußballerischen Leckerbissen, sondern einfach um wieder den Spaß am Sport zu finden und den Spaß an dem Allgemeinen.
Ja, genau. Also es war dann natürlich im Vorteil, meine Eltern, die heutzutage auch noch immer in Hongkong wohnen, also war Südkorea und Hongkong ist ja ziemlich in der Nähe. Und ich bin oft natürlich zu meinen Eltern, und meine kleine Schwester hat dort zu der Zeit auch noch mit meinen Eltern in Hongkong gewohnt, war ich dann auch oft öfter zu Hause. Natürlich ist Israel dann wieder ein Schritt weg von zu Hause gewesen, aber das Mentale war mir dann schon auch sehr wichtig, dass ich da das so wieder gefunden habe oder auch das wieder aufgebaut habe, was ich zu teils auch etwas verloren habe bei der Erfahrung.
Ja, und dann warst du nach Israel so motiviert, wieder weiterzumachen und voll anzugreifen, dass jetzt dann der Wechsel kam, 2020, in das Land, wo du jetzt immer noch lebst, und Spanien, und zwar in die zweite Liga zu Saragossa. Ich würde sagen, weil wir schon ziemlich fortgeschritten sind im Gespräch, dass wir die zwei Stationen in deinen 3 Jahren, zweite Liga, mal zusammenfassen. Erstens, wie war das wieder jetzt mal in einem Top-Land, sage ich mal? Ich meine, Spanien ist ja trotzdem Top 5 in Europa. In einem Top-Land zu spielen, auch wenn es erstmal nur zweite Liga war. Dann endlich wieder Spanisch reden können. Und wie war die fußballerische Umstellung im Gegensatz zu all deinen Ländern, wo du davor warst?
Ja, also es war dann eigentlich eine nach Israel mit Corona war das alles dann eigentlich auch nach 3 Monaten zu Ende. Ich war in Österreich bis zum Sommer und ich wollte eigentlich so schnell wie möglich wieder anfangen, Fußball zu spielen. Und dass es sich die Option dann gegeben hat, dass ich nach Spanien, um spielen zu können, auch obwohl es jetzt nur zweite Liga war, habe ich das nicht lang überlegt. Und ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder Fußball zu spielen oder professionell Fußball zu spielen. Und da die spanische Liga eigentlich sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat sie wieder angefangen, oder es war die erste Liga, die dann langsam wieder zum Spielen angefangen hat nach Corona oder während Corona auch. Obwohl es jetzt zweite Liga war, hat und Saragossa eigentlich vom Namen her ein großer Club vor ein paar Jahren war. Und ja, das Niveau war dann schon natürlich auch wieder etwas höher, so was Israel war, und dann ist auch professioneller, oder in Spanien, glaube ich, ist Fußball einer der größten Sportarten überhaupt, und die nehmen das dann schon etwas ernster. Und die ersten 2 Jahre in Saragossa, wir wollten natürlich aufsteigen. Und ich glaube, wir hatten auch ein Team zum Aufsteigen, aber natürlich dann im Fußball, wie gesagt, ist alles möglich. Und das hat sich dann leider nicht so ergeben. Und für mich eigentlich war das trotzdem eine gute Erfahrung oder ein guter Teil meiner sportlichen Karriere, da ich wegen den 2 Jahren dann in einen anderen Club gekommen bin, wo ich dann auch in der zweiten Liga gespielt habe, der mir dann geholfen hat, eben da zu sein, wo ich jetzt bin.
Richtig, also du bist ja dann 23, also nach insgesamt 3 Jahren zweite Liga eben nach Eibar gewechselt. Wie kam es denn dazu? Ich meine, zweite Liga, du bist, wie wir während der Stunde kennengelernt haben, in exotischen Ländern gewesen. Ich meine, man schaut ja als Verein ja trotzdem auf die Vita, wo war denn die Spielerin überall? Und ich meine, extrem exotisch, was ja auch gut sein kann. Aber wie kam der Kontakt mit Eibar zustande und vor allem, wie sehr hattest du Bock, endlich in einer Top-Liga in Europa zu spielen?
Also natürlich, das Ziel ist dann immer in der ersten oder höchsten Liga zu spielen und vor allem gegen Top-Teams und auch Top-Spielerinnen im gleichen Topf sozusagen zu sein, ist natürlich unbeschreiblich. Ja, also nach den Jahren, in denen ich in der zweiten Liga war, habe ich, glaube ich, für mich selber das ein Ziel gesetzt, um in der ersten Liga zu spielen oder auch eine Spielerin zu sein, die sich in der ersten Liga einen Sitz wenn sie sozusagen auch einen Platz sich holen kann oder auch sich einen Platz sozusagen, wie sagt man auf Deutsch?
Einen Stammplatz zu erkämpfen.
Ja, oder sich auch einen Platz sozusagen, also dass die Mühe wert ist oder ja, dass sozusagen auch einen Platz haben zu können und auch darf. Und ich glaube, ich habe mir das auch so erarbeitet. Und ich glaube, das haben die auch gesehen. Also Eibar war damals auch ein Club, der Spielerinnen, wie ich gesucht habe, die halt viel kämpft, nicht egoistisch ist oder auch eine gute Person, nicht nur eine gute Spielerin. Und ich habe damals dann auch Repräsentant gewechselt, da mein Repräsentant Amerikaner war und dieser, mit dem ich zu der Zeit war ein spanischer Repräsentant und der hat auch Kontakte zu Eva gehabt und ich habe Eva sozusagen gefallen und ja, also als ich den Vertrag oder die Option natürlich für mich gab, da habe ich nicht mit dem derzeitigen Club dann die Option aufzusteigen nicht mehr da war, habe ich natürlich, sobald man die Option bekommt oder auch den Schritt machen kann, um in der ersten Liga zu spielen, ob das jetzt bei Eibar ist oder bei einem anderen Club, ist das natürlich, glaube ich, denkt man da nicht viel nach und bleibt man nicht noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga, sondern wenn man den Schritt machen kann und sich dort entwickeln kann, in der ersten Liga, ist das, glaube ich, einen Vertrag, wo man nicht lang denkt, ob man den unterschreiben soll oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und es hat sich ja letztes Jahr bei dir für dich gelohnt. Ihr habt die Klasse gehalten. Haben wir ja schon die ersten 20 Minuten drüber gesprochen, was Eibar für ein Club ist. Und die Ziele sind ja meistens Klassenerhalt in der ersten Liga. Ich meine, ihr habt letztes Jahr lang gegen den Abstieg gekämpft, seid am Ende auf der 10 eingefahren, also besser als man erwartet wahrscheinlich, wenn man so lange unten mit dabei ist. Und dieses Jahr seid ihr gut gestartet. Natürlich ist jetzt der restliche Verlauf extrem nicht so gut, aber ich bin guter Dinge, dass ihr die Klasse wieder halten werdet und du auf jeden Fall deine persönlichen Ziele und vielleicht am Ende der Saison den nächsten Step machen kannst.
Ja, also das ist, glaube ich, auch mein Ziel, jetzt mich auf das fokussieren, was ich jetzt, oder was wir als Team auch jetzt vor uns stehen haben und das Beste eben aus der Liga zu machen, wie möglich. Bis zu Weihnachten mal schauen, dass wir so viele Punkte zu sammeln, wie es geht, um auch etwas entlassener in die Ferien zu gehen. Natürlich. Ich glaube, als Untermitligist, also kämpft man immer jedes Wochenende um jeden Punkt und um jeden Sieg und jede Niederlage. Also es ist immer Teil der Erfahrung oder Teil des Weges. Und ja, ich hoffe, dass wir dann zum Schluss dann auch das Ziel das gleiche sein wird wie letztes Jahr. Und ob besser oder schlechter, aber so gut wie möglich, sodass wir auf jeden Fall die Ligen in der gleichen Liga dann nächstes Jahr auch mitspielen dürfen und können.
Perfekt. Ich würde, glaube ich, das war der perfekte Abschluss für deine bisher richtig gute Karriere und für die Folge. Und wie es bei uns Tradition ist, und wie auch schon beim letzten Mal, gehören dir als Gast die letzten Worte und ich verabschiede mich schon mal. Ciao, Leute!
Ja, vielen Dank, dass Sie mich wieder eingeladen haben. Ich hoffe, dass dieses Mal alles besser funktioniert und ja, bis zum nächsten Mal.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.